Der Jahrtausendkomponist Wolfgang Amadeus Mozart war gerade 35 Jahre alt, als das Schicksal die Todessinfonie für ihn anstimmte und der Herrgott ihn zu sich holte. Seitdem rätselt die Musikwelt darüber, ob sein frühes Dahinscheiden tatsächlich ein natürlicher Tod war. Denn das Genie hatte etliche Feinde, galt privat als wenig zart beseitet und genoss den Ruf eines notorischen Schürzenjägers. Wurde er womöglich vergiftet, weil er eine verheiratete Frau geschwängert hatte? Hören Sie jetzt? Mozarts Tod, war es ein Mord aus Eifersucht? Geschrieben hat die spannende Spurensuche Julia Rizzolo.
Verbrechen und andere Kleinigkeiten.
Wahre Kriminalfälle aus Die aktuelle Krimi.
Haarsträubendes mit und ohne Promis.
Es ist ein höchst mysteriöser Auftrag, den Wolfgang Amadeus Mozart da Mitte 1791 bekommt. Ein Requiem soll er komponieren, eine Totenmesse. Auftraggeber? Unbekannt. Bezahlung? Großzügig. Die Hälfte davon im Voraus. Überbringer ist ein geheimnisvoller Bote in grauer Kleidung. Er spricht nur leise und verschwindet sofort wieder. Während der Arbeit am Requiem geht es dem Komponisten zunehmend schlechter. Je weiter das Werk voranschreitet, desto mehr leidet seine Gesundheit. Selbst der heilversprechende Aderlass bringt keine Linderung. Trotz allem gönnt er sich keine Pause. Es ist ein Wettlauf mit dem Teufel, heißt es später. Denn nur wenige Wochen darauf ist Mozart tot, gestorben mit nur 35 Jahren. Das Musikgenie kam am 27. Januar 1756 in Salzburg zur Welt. Seine Eltern nannten ihn Wolfer. Er selbst bevorzugte später Amadeo oder Amade. Der Junge galt früh als musikalisches Wunderkind und zeigte außergewöhnliche Leistungen. Er hatte ein absolutes Gehör, spielte Geige, Klavier und komponierte. Seine Eltern reisten mit ihm und seiner ähnlich begabten Schwester durch Europa. Sie stellten die Geschwister zur Schau und erhofften sich teure Geschenke. 3,5 Jahre ging es auf harten Kutschbänken über Stock und Stein durch alle möglichen Länder. Dazu täglich stundenlang Musikunterricht. Die Schwester wird sowieso irgendwann heiraten und Kinder bekommen. Aber das Wolferl, ja, für das Wolferl hat Vater Leopold Großes im Sinn. Mit rund 13 Jahren wurde Mozart dritter Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle, ohne Bezahlung allerdings. Geld gab es erst 1772. Danach folgte eine 3 Jahre dauernde Reise mit dem Vater durch Italien. Ein Musikerleben on the road, rastlos, aber voller kreativer Inhalt. In festen Anstellungen tat Mozart sich ohnehin etwas schwer. Am 4. August 1782 heiratete er Constanze Weber. Sie bekamen 6 Kinder, von denen 4 früh starben. Mit 25 Jahren lebte der Meisterkomponist freischaffend in Wien. Trotz Wunderkindstatus war es nicht so, dass er sich vor Angeboten und Aufträgen kaum retten konnte. Er hatte sich mehrfach auf Anstellungen beworben, war aber nicht genommen worden. Als freier Künstler in Wien gefiel es ihm am besten. Er arbeitete als Pianist und Klavierlehrer, verkaufte Kompositionen, dirigierte und spielte Konzerte. Alles in allem hatte er ein gutes finanzielles Auskommen für diese Zeiten. Aber durch seinen ausschweifenden Lebensstil fiel zu hohe Ausgaben, Schulden und keine Ersparnisse. Work hard, play hard, würde man es heute neudeutsch nennen. Wer hart arbeitet, darf hart feiern. Mozart führte eine Art Rockstar-Leben. Tagsüber komponieren, nachts Billard spielen, Karten zocken und Geld verprassen. Sicher trat er dem einen oder anderen heftig auf die Füße. Höflichkeit war nämlich nicht seine Stärke. Er leistete sich ein Pferd und einen eigenen Schneider. Hochwertige Kleidung war ihm wichtig, ein teurer Spaß. Natürlich blieb er seiner Frau nicht treu. Vielleicht wurde ihm dieser Lebensstil zum Verhängnis. Doch genug der Vorgeschichte. Wie kam es nun zu dem frühen, unerwarteten und geheimnisvollen Tod des berühmten Komponisten? Am 30. September 1791 findet in Wien die Uraufführung der Zauberflöte statt, eines der bekanntesten Werke Mozarts. Danach beginnt die Arbeit an dem Requiem-Auftrag. Körperlich geht es ihm zunächst noch gut, aber er ist überarbeitet, gestresst, würden wir heute sagen, vielleicht ein Burnout. Es war ein anstrengendes Jahr. Seine Frau Constanze zwingt ihn zu ein paar Erholungstagen. Ein Ausflug in den Prater soll ihn aufheitern. Doch Mozart wird schwermütig und melancholisch. Er sagt mit Tränen in den Augen, »Mit mir dauert es nicht mehr lange. Gewiss, man hat mir Gift gegeben. Ich kann mich von diesem Gedanken nicht loswinden.« Ende November wird er krank, bettlägerig. Seine Schwägerin Sophie Heibel besucht ihn regelmäßig und unterstützt ihre Schwester Constanze bei der Pflege des Kranken. Der Aderlass hilft nicht, schwächt den Komponisten eher zusätzlich. Auch kalte Umschläge und Brechstein helfen wenig. Am 3. Dezember scheint es Mozart besser zu gehen. Er hat gute Laune, doch die Hoffnung ist von kurzer Dauer. Sophie Heibel beschreibt später in einem Brief ein unheimliches Vorkommnis aus diesen Tagen. Mein Kaffee war fertig, das Licht brannte noch hoch auf. Jetzt sah ich starr in mein Licht und dachte, ich könnte doch gern wissen, was Mozart macht. Und wie ich dies denke und ins Licht sehe, löschte das Licht aus und so aus, als hätte es nie gebrannt. Kein Fünkchen blieb an dem großen Dochte, keine Luft war nicht. Dies kann ich beschwören, ein Schauer überfiel mich. Sie eilt zu ihrer Schwester und deren kranken Mann, und tatsächlich, er liegt im Sterben. Am 5. Dezember 1791 stirbt Wolfgang Amadeus Mozart gegen 1 Uhr morgens. Sophie Heibel beschreibt geschwollene Gelenke, einen geschwollenen Hals, Lider und Kopfschmerzen, Schweißausbrüche und Erbrechen. Die offizielle Todesursache lautet hitziges Frieselfieber. Hitziges was? Tja, bis heute ist man sich nicht einig, was damit gemeint war. Syphilis-Gerüchte sind im Umlauf. Manche vermuten eine schwere Rachenentzündung. Die Erfindung des Antibiotikums liegt damals noch in weiter Ferne. Rheumatisches Fieber heißt die Diagnose später, als das medizinische Wissen fortgeschritten ist. Oder eine Mandelentzündung, ausgelöst durch Streptokokken. Bis heute gibt es über 50 Diagnosen. Am ehesten war es wohl eine Art heftiger Virus- und Bakterieninfekt mit Hautausschlag. Oder tatsächlich Gift, so wie er es ja selbst schon vermutet hat. Am ehesten war es wohl eine Art heftiger Virus- und Bakterieninfekt mit Hautausschlag. Oder tatsächlich Gift, so wie er ja selbst schon vermutet hatte. Wer käme als Mörder in Frage oder als Mörderin? Gift war jahrelang groß in Mode und gilt heute traditionell als Waffe der Frauen. Constanze sprach direkt nach dem Tode ihres Gatten von Feinden, die ihn in den Tod gejagt hätten. Ausgerechnet sie, die selbst verdächtigt ist. Die teuren Hobbys, die zahlreichen Affären, Mozart war kein Kind von Traurigkeit. Für Constanze sicher schwer zu ertragen, aber eine Scheidung kam damals natürlich nicht in Frage. Also schweigen und aushalten oder andere Maßnahmen ergreifen. Oder wollte sie gar frei sein für einen anderen? Sie hätte die Tat nämlich nicht allein begehen müssen. Mozarts Schüler und Untermieter, Franz Xaver Süßmeier, hätte sie unterstützen können. Er war des Öfteren mit ihr zur Erholungskur gefahren, als Aufpasser. Es heißt, er passte nicht nur im Garten auf die Dame auf, sondern auch im Schlafzimmer. Die Vermutung, nicht Mozart war der Vater von Constanzes jüngstem Kind, sondern Süßmeier. Der Junge kam in Mozarts Todesjahr zur Welt. Sein Name Franz Xaver Wolfgang Mozart. Der erste Verdacht der Bevölkerung fiel auf einen anderen, Mozarts ärgsten Konkurrenten, Antonio Salieri, erster Kapellmeister am Wiener Hofe. Der Italiener soll neidisch auf Mozarts großen Erfolg, wie zuletzt die Zauberflöte, gewesen sein. Eigentlich hätte Salieri das gar nicht nötig gehabt, er war selbst sehr erfolgreich und geachtet. Aber wenn ein großer Meister Angst hat, vom Nächsten überflügelt zu werden, wer weiß schon, wie dunkel sich das Herz dann färbt. Die italienische Operntradition galt damals als Maß aller Dinge. Mozart prägte lieber seinen eigenen Stil. Das soll den italienischen Musikern ein Dorn im Auge gewesen sein. Dazu würde passen, als Mordmittelchen wurde Acqua Tofana vermutet. Eine, Achtung, italienische Giftmischung. Salieri schwieg. Er stritt es nicht einmal ab. Für viele Zeitgenossen machte ihn das verdächtig. Und dann gab es dann noch Franz Hofdemel, ein Nachbar und gehörnter Ehemann, der allen Grund hatte, einen ziemlichen Hass auf Mozart zu hegen. Der Komponist hatte nämlich eine Affäre mit Hofdemels hübscher Frau Magdalena. Sie war Mozarts Klavierschülerin und soll vom Maestro schwanger gewesen sein. Als sie nach dem Trauergottesdienst nach Hause kam, ging ihr Gatte mit einer Rasierklinge auf sie los, verunstaltete sie und brachte sie dann um. Ein Skandal reinster Güte. Spielschulden und Verwicklungen mit Gestalten der Unterwelt sind weitere Motive, über die bis heute spekuliert wird. Aber war es nun Krankheit oder Mord? Was denken Sie, liebe Leser und Leserinnen? Sicher erfahren werden wir es wahrscheinlich nie. Mozart hatte einige Jahre zuvor an seinen Vater geschrieben, da der Tod der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren, besten Freunde des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild nicht allein Schreckliches mehr für mich hat, sondern recht Beruhigendes und Tröstendes. Und das mysteriöse Requiem, der Wettlauf mit dem Tod, die Auflösung dazu ist weniger übersinnlich, als man denkt oder hofft. Der Auftraggeber ist heute bekannt, Graf Franz von Walseck. Die Geheimniskrämerei um seine Identität war notwendig, weil er das Mozartstück als sein eigenes ausgeben wollte, zum Gedenken an seine verstorbene Frau. Der graue Bote war lediglich ein Gutsverwalter. Aber war ihm dieses Geheimnis so wichtig, dass er dafür einen Mord begehen würde? Wahrscheinlich nicht. Mozart hatte die Todesmesse ja noch gar nicht fertiggestellt. Beendet wurde das heute berühmte Werk erst von Mozarts Schüler Franz Xaver Süßmeier und dem Komponisten Josef Eipler. Übrigens ist bis heute unklar, wo Wolfgang Amadeus Mozart tatsächlich beerdigt wurde. Er fand seine letzte Ruhe in einem unmarkierten Grab auf dem Wiener Friedhof St. Marx. Dies kam damals oft vor. Die Trauerfeier hatte bereits im Stephansdom stattgefunden. 17 Jahre nach dem Tod versuchte seine Witwe Constanze, das Grab zu finden. Vergeblich. Mozarts Tod bleibt also ein Mysterium. Durch und durch. In seiner wundervollen Musik aber lebt er ewig weiter.
Werbung. Die aktuelle Krimi ist das Magazin für echte Krimi-Fans, die Interesse an True-Crime-Stories haben und beim Lesen heimlich selbst zu Ermittlern werden. Dabei werden in jeder Ausgabe prominente Kriminalfälle wieder aufgerollt. Was waren die Motive des Täters? Was Habgier, Rache oder Eifersucht? Fesselnde menschliche Schicksale und seelische Abgründe werden hier spannend aufbereitet und Fragen behandelt, wie zum Beispiel, was macht einen Menschen zum Mörder oder auch zum Opfer? Die aktuelle Krimi liefert alle 2 Monate beste Krimi-Unterhaltung und Spannung pur. Neben den realen Fällen werden Leserinnen und Leser mit Rätseln und Ratekrimis auch selbst involviert und erfahren mehr über die Welt der Polizeiarbeit oder über Helden aus der Kriminalgeschichte. Die aktuelle Krimi. Alle 2 Monate neu am Kiosk. Oder jetzt 2 Ausgaben zum Vorteilspreis sichern.
Tja, dem Schürzenjäger hätte man wohl mal die Flötentöne beibringen sollen. Dann wäre er vielleicht uralt geworden. So, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, haben Sie noch Fragen? Nein? Okay, dann stelle ich Ihnen ein paar. Nämlich aus der beliebten Rubrik Verhör in unserem Magazin Die aktuelle Krimi. Die erste Frage lautet, wo ist die gefährlichste Stadt der Welt? Und zwar im mexikanischen Colima. Hier brodelt nicht nur der aktivste Vulkan des Landes, sondern auch die Gewalt. In Colima wird geschossen, entführt und gemordet, was das Zeug hält. Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Drogenkrieg zwischen die Fronten gerät, ist extrem hoch. Die Territorien mächtiger Gangs treffen hier aufeinander. Mit einer Mordrate von fast 182 Opfer pro 100.000 Einwohner hat es die Stadt in Mexiko zum traurigen Spitzenreiter geschafft. Nächste Frage. Welche Betrügerin ist echt rekordverdächtig? Sie ist eine Meisterin unter den Hochstaplern. Die Kanadierin Cassie Chadwick legte die Menschen aufs Kreuz wie keine andere in ihrer Zeit. 1857 erblickte sie das Licht der Welt. Schon als Kind zeichnete sich bei ihr eine Karriere als Schwindlerin ab. Ihren Freunden erzählte sie gern von einem reichen Onkel, der aber gar nicht existierte. Später gab sich Cassie als Hellseherin sowie als uneheliche Tochter des Industrie-Tycoons Andrew Carnegie aus. Mit diesem Trick konnte sie bei Banken und Privatiers ca. 1,8 Millionen Dollar einsacken. Heute wären das umgerechnet 50 Millionen Euro. Irgendwann wurde ihr falsches Spiel aber dann doch entdeckt. Cassie Chadwick musste vor Gericht, kam aber wegen Unzurechnungsfähigkeit wieder frei. Und schließlich noch eine praktische Frage. Wie kann man bei einem Lügendetektortest schummeln? Den klassischen Lügendetektortest kennen wir ja aus Agentenfilmen, aber auch im echten Leben wird er von der CIA eingesetzt, um Verbrecher zu überführen. Doch kann man dem Gerät vertrauen? Es gibt nämlich einen Trick, um es zu überlisten. Man muss die Pobacken fest zusammenkneifen, dann kommt es zu einem natürlichen Anstieg der Herzfrequenz. Und der Lügendetektor kann kein eindeutiges Ergebnis mehr liefern. So, das war's dann wieder für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause, um für Sie eine neue Staffel mit packenden True Crime Stories zusammenzustellen. Bis bald, wenn es wieder heißt, Verbrechen und andere Kleinigkeiten. Passen Sie bitte auf sich auf.